Look at this.
That is amazing.
Thomas, wait with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag, und der präsentiert natürlich von manscaped.com. Jetzt bis Ende Juni der namensgebende Sponsor dieses Basketball-Podcasts. Dieses, ich sollte vielleicht auch sagen, sehr alten Basketball-Podcasts, wurde mir zuletzt wieder bewusst. Im Sommer jährt sich ja das 15. Jubiläum. Aber ich habe noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Vielleicht muss ich mal Manscaped anrufen. Die haben ja so mal ganz gute Ideen. Zum Beispiel den Lawnmower 5.0, den Beard Hatcher, die Shorts. Full Disclosure, ich habe heute aufgeräumt. Frau Überstunden mal wieder gemacht, wie es oft ist. Deswegen ist heute auch der Podcast bis später dran. Und dann dachte ich mir, komm, warst jetzt so lange nicht da. Jetzt machst du mal ein bisschen mehr im Haus. Und dann habe ich gesehen, ach ja, da steht ja noch die Kiste, wo mein Platinum Package Ultra drin war, als mir das zugeschickt wurde. Und dann habe ich gesehen, ach ja, unter dem Plastik, wo oben die Geräte drin lagen, da war noch die Kulturtasche. Hätte ich gut gebrauchen können in Florida gerade. Naja. Und da war noch eine von den Shorts. Freue ich mich, weil, wie gesagt, das sind ja auch Produkte, wo man gar nicht dran denkt, dass die das auch haben bei Manscaped. Aber kann ich alle uneingeschränkt empfehlen. Sag, außer diesem, wie heißt das, es gibt einen so einen Schwamm, den man sich quasi, wo man sich wahrscheinlich die alten Schuppen von der Haut rubbeln kann. Das habe ich noch nicht gemacht. Auch weil es da noch keine Einwände gab zu Hause. Und ich bin wahrscheinlich auch jemand, der erstmal angemeckert werden muss, um solche Sachen dann zu machen. Wenn ihr nicht so drauf seid, checkt das auch gerne aus. Egal, was ihr euch holt. Next20 ist der Code, NEXXT20. 20% auf alles. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Gibt es irgendeinen Superfan da draußen, der mitgezählt hat? Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten, direkt schon der Hinweis, heute war es nicht der einzige Podcast. Ich komme nachher noch dazu, was es heute noch gab. Ich muss mich eventuell ein bisschen sputen heute, weil es ist 18:17 jetzt. Ich muss länger an die Frau warten, damit die sich um das Kind kümmert. Und um 19:45 will ich ja schon live gehen beim zweiten Halbfinale vom AST. Von daher, wenn ihr das jetzt hört und denkt, Moment mal, das ist irgendwie nur 45 Minuten oder so, eine knappe Stunde. Mal gucken, wie lange ich heute Sack mache. Das ist mir zu wenig. Dann kommt da einfach schnell rüber zu youtube.com/drehvogt, twitch.com/drehvogt etc. Und wenn ihr vielleicht noch kurz Zeit hättet und ihr guckt gerade irgendwo, wahrscheinlich auf YouTube vor allem, dann wäre es schön, wenn ihr da einfach aufgefällt, mir die Glocke und so. Ich bin da ganz schlecht drin, aber macht's bitte. Der Algo verlangt es und der Algo ist Chef. Horst Gärtner hat die erste Frage. Er möchte wissen, was bedeutet für die New York Knicks das Aus für Julius Randle? Kurz, beziehungsweise aber auch mittelfristig. OG Anunoby im Zweifel lieber schonen und die Saison mit den Ersatzspielern beenden, langfristig einem gesunden Team zumindest eine gemeinsame Saison geben oder doch schon jetzt einen größeren Trade forcieren. Ich würde Anunoby total losgelöst sehen von Randle. Bei Anunoby ging es ja um diese Ellenbogengeschichte. Er wurde operiert. Man dachte, okay, jetzt haben wir alles rausgeholt, was irgendwie nicht rumschwimmen sollte. Jetzt ist alles gut und läuft wieder. Dann kam er zurück und hat gemerkt, nee, ist irgendwie nicht alles gut, läuft nicht wieder. Wir müssen nochmal schauen, dass wir das ein bisschen anders behandeln. Das wäre ja so oder so passiert, ob jetzt Randle dabei gewesen wäre oder nicht. Ne? Weil ich glaube, wir sind, vielleicht sind wir nicht komplett drüber weg, aber ich glaube, so ich verstehe auch diese Verletzung, verstehe, da jetzt jemand fit zu spritzen, weiß ich nicht. Das macht man heutzutage vielleicht nicht unbedingt mehr und vor allem nicht bei so einer Geschichte, wo es ja um den Ellenbogen ging und wie gesagt, irgendwelchen Entzündungen und so. Also da kommt man ja ins Teufelsküche. Da glaube ich nicht, dass das irgendwie miteinander einspielt. Aber natürlich kann es sein, dass Anunoby jetzt an einem Punkt kommt, wo man sagen könnte, er kann mit Schmerzen spielen oder so. Aber ganz ehrlich glaube ich nicht, dass das jetzt das Randles Aus da jetzt den allergrößten Einfluss hat. Sondern ich denke, man betrachtet Anunoby ganz allein. Und er sicherlich auch selber sich für sich. Denn wir dürfen nicht vergessen, OG Anunoby wird Free Agent. Und das ist schön, dass die Knicks ihn ja geholt haben per Trade. Und ihn natürlich auch wahrscheinlich irgendwie oder seinem Agenten gesagt haben, ja, wir haben doch ein bisschen Geld rumliegen. Kann gut sein, dass wir ihm da im Sommer einen Maximaldeal geben. Das ist alles schön. Nur bevor du das nicht unterschrieben hast, hast du nicht unterschrieben. Und dann hast du die Kohle auch nicht garantiert bei dir dann in ein paar Jahren im Bankkonto, sondern dann kann immer noch einiges passieren. Und ist das dann schön und irgendwie fühlt sich das gerecht an? Nein, aber fragt mal Isaiah Thomas, wie sowas laufen kann. Von daher, ich denke, Anunoby wird da kein Risiko eingehen. Das Team ist ja auch nicht die Instanz, die das ultimativ dann oft entscheidet. Klar können die den auch raushalten, wenn sie wollen. Aber ich glaube, wenn der Spieler spielen will, trotz einer kommenden Free Agency, wenn er fit ist, wenn der medizinische Stab grünes Licht gibt, dann lässt man ihn auch spielen und sagt nicht, komm, jetzt lassen wir nicht mal draußen. Denn man darf ja auch nicht vergessen, da sind noch ein paar andere Spieler. Brunson, Hart, Hartenstein, Robinson ist gerade zurückgekommen. Ist ja auch nicht so, dass der Rest jetzt keine Chance hätte, irgendwas zu bewegen. Oder dass sie jetzt schon dreimal um den Titel gespielt haben und jetzt so ein Erst- oder Zweitrunden aus irgendwie mehr oder weniger, eher ein bisschen störend ist, dass man vielleicht schon ein paar Wochen vorher in den Urlaub fahren wollen. Nein, die sind ja jetzt auf dem Weg hin zu Größerem. Gerade auch mit Jalen Brunson, da haben sie ja jemanden, der wirklich auch Serien gewinnen kann. Von daher denke ich nicht, dass man da jetzt kurzfristig sagt, komm, jetzt machen wir den Laden hier dicht. Langfristig allerdings muss man sagen, klar, muss man jetzt abwarten, was, oder mittelfristig, was mit Randall als Schulter passiert. So wie ich es verstehe, hätte er sich direkt für eine OP entschieden. Ne, das wurde, glaube ich, in einigen, Tweets habe ich das gesehen, nach dem Motto, hätte er sich mal vorher operieren lassen, dann wäre er jetzt fit. Nee, hätte er sich operieren lassen, dann wäre die Saison beendet gewesen. So wie es jetzt halt auch ist. Gut, jetzt ist auch nicht mehr viel Zeit, aber das wäre damals nicht anders gewesen, weil so ein Eingriff in der Schulter geht um diesen Labrum-Muskel. Ich hoffe, dass es auch der deutsche Begriff dafür ist. So genau habe ich damals an der Spodonie aufgepasst. Und wenn du da rumferkelst, dann dauert es einfach eine Weile. Und man muss dann hoffen, dass dann alles auch gut geht. Schulter ist schwierig manchmal, das dann im Endeffekt auszubehandeln. Von daher hoffen wir mal, dass der nächste Song dann fit ist. Aber da gehe ich einfach mal jetzt von aus. Und dann hat man eben vielleicht nicht unbedingt eine Big Three mit Brunson, mit Anunoby und Randall und den Rollenspielern, wenn denn alle da bleiben. Aber man hat natürlich ein sehr, sehr tiefes Defensiv, das widerstrebt mir jetzt ein bisschen, das mit Randall in Verbindung zu bringen, aber insgesamt defensiv ausgerichtetes Team, was enorm gut zu dem Trainer passt und hat mit Randall auch einen offensiven Gegenpol zu dem, was Brunson macht. Und das wäre wichtig, um wirklich große Ziele zu verfolgen, sprich Finals, Conference Finals, Titel. Aber das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil einfach mit Randall da jetzt, wie gesagt, der Gegenpol fehlt. Und wenn Brunson dann alles, was so Shot Creation, also eine Wurfwürfe für sich und andere kreieren, schultern muss, bei Anunoby, selbst wenn er dabei ist, ist das ja auch nicht sein Steckenpferd, dann wird es wahrscheinlich nicht ganz weit gehen für die New York Knicks. Und das hätte man durchaus projizieren können, zumindest Conference Finals, wenn Randall denn dabei gewesen wäre. Wenn sich hätte einspielen können, muss man auch sagen, er, Anunoby und Brunson haben wir jetzt nicht wirklich zusammen Basketball gespielt bereits. Aber langfristig jetzt mal gesehen, auf nächste Saison gehen wir davon aus, Anunoby fit ist, Anunoby Vertrag bekommt bei New York, kann man schon sagen, das sieht gut aus, was sie da machen in New York City. Sönke Ottersen fragt, was machen wir mit den Bucks? Siege gegen die Suns und OKC sind schön. Die letzten Niederlagen gegen die Wizards und Memphis, auch ohne Dame und im Back-to-Back darf man, also der Satz war ein bisschen komisch gebaut, also es war schöne Niederlagen, die letzten, oder die Siege gegen Suns, ich komme nochmal rein. Was machen wir mit den Bucks? Siege gegen die Suns oder OKC sind schön. Die letzten Niederlagen gegen die Wizards und Memphis, da fehlt wahrscheinlich eher weniger. Auch ohne Dame und im Back-to-Back darf man die letzten beiden nicht verlieren. Gerade gegen die Wizards lief nichts von außen. 11 von 48, dennoch lötete man vor allem in der Crunch-Time weiter drauf. Mir fehlt ein Plan B, gerade wenn die Dreier nicht fallen. Einzig Positive ist Middleton, also Chris Middleton, der nach der Verletzung sehr gut aussieht und seinen Touch schnell wieder gefunden hat. Coach Doc Rivers steht, seitdem er da ist, bei einer Bilanz von 15 und 15. Es ist der zweite Platz hinter Boston, der auch jetzt nicht mehr sicher ist, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Gehe ich zu hart ins Gericht und wie ist dein Gefühl für die Playoffs? Ja, die Bucks sind, jetzt hätte ich fast gesagt, sind die Clippers des Ostens. Das wäre natürlich falsch und sicherlich auch schwierig, vor allem auch historisch schwierig. Aber was ich damit meine, ich habe das Gefühl, dass diese Dinge, die da jetzt schiefgelaufen sind zuletzt, dass die nicht unbedingt zu erklären sind, wie soll ich das sagen, mit einer basketballerischen Sicht. Also jetzt X's und O's, klar kann man sagen, die haben zu viel Dreier geworfen, hätten wir lieber das und dies und jenes machen sollen. Ja, natürlich, da kann man jedes Spiel, selbst von den besten Teams, wenn sie verlieren, kann man sagen, ja, hätte man das und das und das gemacht, dann wäre das gut gelaufen. So, jetzt wenn wir nochmal gucken, ich habe es nochmal aufgerufen, die haben von den letzten 5 Spielen haben sie 4 verloren. Ne? Einmal war Double Overtime dabei gegen die Lakers, okay. Dann in New Orleans, okay, dann haben sie Atlanta geschlagen. Ach so, und die beiden waren back-to-back jetzt, sorry, Washington und Memphis. Jetzt verstehe ich das alles. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich solche Niederlagen einfach arg ins Kontor schlagen. Aber warum habe ich eben diesen ungelenken Vergleich mit den Clippers gezogen? Die Clippers sind für mich ja auch das so ein Team oder sind so ein Team, wo die dir wie denkt, nee, wir haben den Schalter, wenn wir den umlegen, dann ist alles wieder gut und dann geht's los. Haben diese Bucks den Schalter? Naja, ich sag mal so, immerhin sind die schon mal Meister geworden. Nicht mit der gleichen Besetzung, Jrue Holiday fehlt natürlich, aber Antetokounmpo, Middleton, Lopez, ne, ein paar andere Jungs noch, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, haben das alle schon gemacht, Portis. Von daher, dass jetzt vielleicht so anderthalb Wochen vor Ende der regulären Saison da so ein bisschen ein Schlendrian einkehrt, dass man vielleicht nicht mit der letzten Konsequenz sich da auf den jeweiligen Gegner vorbereitet, vor allem wenn man einfach zwei solche, sagen wir mal, wie es ist momentan, ziemliche Gurkentruppen vor der Brust hat. Das ist vielleicht irgendwo mit dieser Erklärweise dann herzuleiten, dass sowas passiert. Aber darf das passieren? Gerade wenn du das erste Spiel verloren hast. Natürlich, es gibt immer wieder Geschichten, wo man auch sagen kann, na gut, dann hat man halt das erste Spiel verloren, wenn man einfach, keine Ahnung, leicht Schulter genommen hat und im zweiten Spiel der Gegner läuft heiß, gibt solche Abende, dann ist das halt so. Ja, kann man alles machen, gar keine Frage. Von daher bin ich auch eher geneigt, das ein bisschen zur Seite zu wischen, weil ich mir denke, das ist ein Veteran-Team, die haben schon viel erlebt, auch Dame Lillard hat schon viel erlebt. Und wenn es dann jetzt aber in den Playoffs dann losgeht, tja, dann schauen wir mal. So, ne, dann sind die wahrscheinlich da. Dann haben die ja auch Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten. Dann kehrt wahrscheinlich eine gewisse Ernsthaftigkeit ein. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass die da abliefern. Aber ist das wirklich so? Also, ich vertraue denen einfach nicht 100%. Auch aufgrund von solchen Partien. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sieht, die sind jetzt ein Sieg vor Cleveland. Cleveland hat ein Spiel mehr, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie der Tiebreaker jetzt mit Cleveland ist. Also wenn Milwaukee da jetzt den Tiebreaker hat, dann sind da sogar quasi zwei Siege, die sie vor sind. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun. Aber das sieht alles in allem nicht gut aus. Diesen Schwung, den sie zwischendurch hatten, da muss man jetzt sagen, den haben sie verloren. Wenn du vier von fünf Spielen verlierst, klarten sie auch Verletzungssorgen zwischendurch und so. Aber nein, ich vertraue diesen Bucks einfach nicht. Ich hatte ein besseres Gefühl zwischendurch, weil ich dachte, sie kommen jetzt in Fahrt nach dieser sehr, sehr schweren Anfangsphase von Doc Rivers. Aber ich dann Rivers auch wieder höre, wenn er sagt, naja, momentan underperformen wir alle, nicht nur wir hier, nicht die Mannschaft, nicht die Trainer, sondern auch der Busfahrer und der Mann, der die Trikots wäscht und so. Ich denke, ich verstehe, was du machen willst, so nach dem Motto, hey, jeder muss hier jetzt Vollgas geben. Aber wäre es nicht vielleicht eher dann ganz cool zu sagen, hey, wir als Mannschaft und Trainer enttäuschen die Jungs, die Trikots waschen, die Jungs, die den Bus fahren, die Jungs, die zu den Spielen kommen, die Popcorn-Verkäufer, Ticketverkäufer der Franchise etc. Weil die können total überperformen, ihr würdet trotzdem wahrscheinlich nicht besser Basketball spielen. So, vielleicht ist es der richtige Schuss zur richtigen Zeit vor den richtigen Bug, aber ich mach mir ernsthaft Sorgen um die Playoff-Hoffnung auf einen tiefen Run. Also das wäre alles dann ab Conference Finals für die Bucks. Da möchte ich erstmal ein bisschen was sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das Talent dafür haben sie natürlich. JT43 fragt, den Celtics wird nachgesagt, dass sie viele Dreier nehmen und abhängig davon sind. Bei den Suns ist es eher andersherum und sie verlieren unter anderem, weil sie die Mathematik verlieren und 3 größer als 2 ist. Wie sollte im besten Fall das Verhältnis zwischen Zweiern und Dreiern bei einem Team sein? Es gibt mit Sicherheit irgendwo jemanden, der mal schlau ausgerechnet hat mit irgendwelchen Big Data Erhebungen, wie viele Dreier man so nehmen muss pro Partie, um ein Spiel zu gewinnen. Ne? Das wird sicherlich geben, dass Teams da eine gewisse Prozentzahl einfach anstreben. Passt das immer so? Weiß ich nicht, da bin ich auch nicht clever genug, um sowas halt selber auszurechnen. Fakt ist, wenn wir uns mal angucken, die Suns nehmen die 24 meisten Dreier in Anführungszeichen, haben die 5 beste Quote. Das ist natürlich relativ wenig, ne, für eine Mannschaft mit Booker, mit Beal und mit Durant. Auf der anderen Seite, die Celtics nehmen die meisten Dreier mit 42,5, haben aber auch die beste Quote. Also kann man durchaus sagen, das ist eine richtig gute Entscheidung, was die da machen. Und bei den Suns kann man durchaus behaupten, das wäre vielleicht besser, wenn die ein bisschen mehr werfen würden. Einfach jetzt nur abgesehen davon, wie gut sie treffen. Klar könnte man da jetzt noch ins Detail gehen und sagen, wer wirft denn die Dreier von wo und ist es denn so, dass wenn die mehr werfen, dass es dann besser wird oder werden die Würfe dann schlechter, blablabla. Da möchte ich gar nicht langweilen. Ich möchte auf den eigentlich die Kern der Frage zurück, eben, was ist denn das beste Verhältnis? Und wie gesagt, es gibt sicherlich vielleicht irgendwo einen Wert, den irgendwer mal errechnet hat, aus mathematischer Sicht. Ich möchte eher Richtung basketballerischer Sicht da das Ganze jetzt interpretieren. Und zwar finde ich, dass die Dreier, die genommen werden, ne, ich würde mich dazu hinreißen lassen zu sagen, es gibt eine gewisse Grenze, wo man sagt, okay, wenn du weniger wirfst, sinken wahrscheinlich deine Chancen auf einen Sieg signifikant. Aber dann wird es einen ziemlich großen Graubereich geben, wo man genauer hingucken muss und sagen muss, okay, was sind das für Dreier? Was sind das für Abschlüsse? Was sind das für Alternativen, die wir hätten für den Dreier? Eben klang das ja auch so ein bisschen bei den Bucks zum Beispiel an, ne? Wenn einfach nur geballert wird, weil man jetzt einfach denkt, man müsste ballern und den trifft nicht, dann ist es ja schwierig dann auch, ne, so ein Spiel zu gewinnen am Ende, weil man sich ja auch mehr in den Defizit reinballert. Von daher, also ein Punkt, den ich hatte mit Franz Wagner auch ganz kurz, wir haben noch nicht lang gesprochen, ganz kurz besprochen, dass ich meine, so eine Market Inefficiency, die ich sehe in der NBA gerade, also da, wo man eigentlich den Finger in die Wunde legen könnte beim Gegner, ist halt die Attacke von Closeouts bei Dreiern. Weil natürlich jede Defense immer erst davon ausgeht, okay, die schießen Dreier. Und wenn das jetzt nicht jemand ist, der an der Dreierlinie nichts zu suchen hat, weil er einfach mit dem Ball da nicht trifft, dann läuft man ja in der Regel erstmal in einen Closeout. Und ich würde, das ist natürlich jetzt gefühlte Wahrheit, aber ich würde vermuten, sagen wir mal konservativ, dass 5 von 10 Closeouts in solchen Situationen zu hart sind. Und dass Spieler, die durchaus ein bisschen Athletik haben, gerade auch bei der Breite des Spielfelds in der NBA, gerade natürlich in der regulären Saison, in den Playoffs wird es vielleicht ein bisschen enger, weil dann besser rotiert wird. Aber ich würde dafür votieren, dass man, wenn man diese 5 Closeouts zu hart sind, wenn man davon 3 oder 4 attackieren würde und da eben dann keinen Dreier nimmt, sondern dann eher nochmal zum Korb geht, egal ob man jetzt abschließt oder ne, der Ball geht wieder raus, vielleicht für den nächsten Dreier, ich glaube, dann hat man eine bessere Chance zu gewinnen. Vielleicht gibt es da irgendwo auch schon in den Tiefen von Reddit oder so, vielleicht wenn Tom Adelhardt das hört oder so, oder Jonathan Walker, vielleicht haben die schon irgendwas gefunden in der Richtung. Das, finde ich, ist was momentan, wo viele Teams was liegen lassen. Und das zahlt ja auch so ein bisschen auf diese Frage hier mit ein. Ne, haben wir da Möglichkeiten, eben nicht die Dreier zu nehmen, sondern was anderes zu machen? Und eine Sache wäre nochmal Closeouts attackieren. Allerdings ist mir auch bewusst, da brauchst du natürlich gewisse Zeit auf der Uhr. Ne, mit 2 Sekunden brauchst du wahrscheinlich nicht mehr unbedingt zu machen. Aber mit 8 Sekunden, den Dreier musst du nicht nehmen. Oder mit 10 Sekunden. Dann gibt es wieder andere Möglichkeiten. Man könnte auch eine Offensive vielleicht ein bisschen über einen High-Post aufziehen. Ich denke, Jason Tatum zum Beispiel, wenn man dem High-Post den Ball gibt, man spreadet mit Schützen. Wie gesagt, das muss nicht darauf hinaus, dass im Endeffekt dann kein Dreier geworfen wird. Aber wenn man ihm da den Ball gibt, da ist dann wahrscheinlich die Chance relativ groß, dass da was Tolles draus entsteht und vielleicht ein besserer Dreier, als wenn man nur zu 5 draußen steht und man ein bisschen hin und her passt und vielleicht 1, 2 Aktionen läuft, die dann Switches nach sich ziehen und mehr eigentlich nicht. Von daher, wie gesagt, also ich glaube, am Ende das Team, was auch Meister wird, das wird das Team sein, was den Mix Dreier und Zweier besser hinbekommt als andere, was so hochqualitative Abschlüsse angeht. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Aber eine genaue Zahl ist mir da nicht bewusst. Picasso Cologne fragt, welches Team könnte deiner Meinung nach den Ausfall eines Stars, Klammer auf, 2, 3 oder 2., 3. wichtigster Spieler, also nicht Superstar, so kompensieren, dass ein Titelgewinn trotzdem in Aussicht stehen könnte? Da möchte ich ehrlich sein, da gibt es nicht viele. Das sind Mannschaften, wo, ich habe ja vor 2 Wochen habe ich ja mit Dean den 1-2-3 Podcast gemacht, also die Teams durchgeguckt und geguckt, wer hat denn schon den besten oder zweitbesten oder sogar drittbesten Spieler als Meisterschaftsteams für sich in den Reihen. Und da gab es Teams, da haben wir nichts gefunden. Dann gab es Teams, da haben wir vielleicht 3 Dreier gefunden oder 2 Zweier oder so. Oder auch mal nur ein Einser oder ein Einser und ein Dreier. Und das ist halt dann in dem Sinne natürlich auch wichtig, dass man eine gewisse Breite hat in, sag mal, in der Kategorie, für die Superstars oder Stars, wenn wir es mal jetzt unterscheiden wollen, wofür die wichtig sind. Klar kann man sagen, ja, Star ist auch wichtig für Defense, gar keine Frage. Aber das, was man wahrscheinlich am schwersten replizieren kann, ist halt Shot Creation und Shot Making. So, wenn der Superstar noch da ist, gehen wir eigentlich davon aus, dass da natürlich ein großer Teil davon abgedeckt ist. Ne? Von daher kann es auch vielleicht ein Verteidiger sein. Zum Beispiel Minnesota jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass Towns nicht mehr, oder sag mal, Towns kommt sogar zurück, aber wenn die Gobert verlieren, dann wäre das ja ein zweiter, dritter bester Spieler wahrscheinlich für die schwer zu kompensieren, weil ich nicht glaube, dass die dann auch mit Nasir Reed oder so auf dem Level verteidigen können, was sie bräuchten, um Meister zu werden. Wenn Boston, sagen wir mal, Jaylen Brown verliert oder Derrick White verliert oder Jrue Holiday verliert, denke ich, haben die immer noch ganz gute Chancen, Meister zu werden. Weil, ihr merkt es, wenn ich dann 3 Namen nenne, ich hätte auch Porzingis nennen können. Porzingis würde ich vielleicht nicht nennen, weil ich denke, auf der großen Position haben sie nicht die Tiefe, die sie auf der Guard-Position haben. Auch da muss man natürlich differenzieren. Also heißt, wenn sie einen von den Guards verlieren würden, wäre jetzt nicht so super wild, selbst wenn es Brown ist. Wäre nicht toll, aber wäre nicht super wild, das kriegt man dann kompensiert. Allerdings auch wahrscheinlich nur bis zu den Finals oder so, dann wird es wahrscheinlich zu eng. Einfach weil da die Abstände nicht groß genug sind. Also von der Qualität der Teams, die in die Finals kommen. Aber sonst, wenn wir durchgehen, Milwaukee, glaube ich, könnte das nicht kompensieren, wenn jetzt, wenn Lopez fehlt, eventuell ja, auch wenn da natürlich dann Phasen kommen, wenn Bobby Portis dann auf der 5 aufläuft, nichts gegen Crazy Eyes, aber dann hast du wahrscheinlich ein Problem in den Playoffs. Wenn Cleveland Evan Mobley verliert oder Jared Allen, kann man natürlich argumentieren, na gut, dann ist alles ein bisschen entzerrter, dann läuft es wahrscheinlich besser. Allerdings hätte ich dann schon ein Problem, Sachen Rebounding und Defense, was sich dann nicht mehr wegdiskutieren lässt, glaube ich. Orlando, ja, Banchero oder Wagner, sagen wir mal, Banchero ist die 1. Wenn jetzt Wagner fehlt, glaube ich, haben sie keine Chance, irgendwas zu reißen. Bei den Knicks, da werden wir es ja sehen. Da fehlt ja Randall, aber da glaube ich nicht, dass die eine Chance haben. Und danach reden wir schon von Teams, die eh jetzt nicht die großartige Qualität haben. Und über Miami und Philly. Und das sind natürlich dann zwei Teams, über die wir eh sprechen müssen, so als, also ich meine, sind es Dark Horse wahrscheinlich nicht. Also, ne, sind jetzt keine krassen Außenseiter. Aber bei Miami haben wir eben auch den Fakt, dass Tyler Hero immer noch nicht dabei ist. Und so ein bisschen die Frage ist, okay, wann kommt der denn jetzt? Wann ist er denn wieder dabei? Also, wenn der fehlt, vergangenes Jahr hatten sie natürlich dann eine gute Zeit, als er gefehlt hat. Einfach weil der Ball lief, ne, weil sie da ein bisschen mehr Team-Basketball gespielt haben, sagen wir es mal so. Der ist jetzt seit dem 23.02. draußen. Ich glaube, die brauchen den wegen Shot-Creation und Shot-Making. Ne? Allerdings hast du Butler und Adebayo, ne, das passt ja dann schon mit den ganzen anderen Jungs, die dabei sind. Und Philly, na gut, die haben jetzt gerade Joel Embiid zurückgekommen, den besten Spieler. Da muss man abwarten, inwiefern die jetzt alle fit sind dann. Also vor allem auch Embiid, wie fit der dann wirklich ist. Da muss man ein bisschen abwarten. Wenn die zwar Maxi verlieren würden, würde ich auch sagen, da fehlt dann einfach zu viel, um dann wirklich oben mit anzugreifen. Der Rest ist einfach nicht gut genug. Und im Westen, ich habe Minnesota schon gesprochen, Denver, da sehen wir es gerade, Murray ist nicht mit dabei, aber ich würde mich auch hinreißen lassen, dass das nicht mit Reggie Jackson auf der 2, glaube ich nicht, dass du damit Meister wirst dann im Endeffekt. Oklahoma City, wenn die jetzt Chad Holmgren verlieren würden, das, also dann weiß ich gar nicht, also wie viel, also wer soll denn dann noch die rebounden? Oder Jalen Williams, das ist dann auch, da fehlt mir auch dann die Physis irgendwann. Die Clippers, na gut, wenn sie jetzt Harden oder George verlieren. Harden, glaube ich, können sie noch eher kompensieren, weil sie auf der 1 ja noch ein bisschen Qualität haben dahinter. Norman Powell könnte wahrscheinlich offensiv auch einiges dann für George kompensieren, aber defensiv eben nicht. Von daher glaube ich, das bei denen, aber denen habe ich eh, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung verloren. Wenn Dallas Kyrie verliert, das ist ein interessanter Fall, weil man kann natürlich argumentieren, ja gut, Luca hat das ja auch schon ohne 2 Star geschafft, warum soll das nicht nochmal schaffen? mit Zweifel stehen ja eh alle draußen rum und warten auf seine Pässe und dann, das klingt jetzt negativer als gemeint ist, ne, aber ne, da ist ja jetzt kein anderer, der großartig Shot Creation übernimmt, wenn Kyrie nicht dabei ist. Dann muss man gucken, dass man die Auszeit clever nimmt, dass er halbwegs durchhält. Das klappt wahrscheinlich sogar. Phoenix denke ich nicht, dass die irgendeine Chance haben, wenn sie ihre Top 3 nicht dabei haben. Einfach weil dahinter zu wenig kommt. Sacramento, gut, da reden wir jetzt über, wer sind 2 und 3? De'Aaron Fox und Malik Monk. Da werden wir sehen. Malik Monk ist nicht dabei, aber auch da fehlt einfach die Qualität schon. Und über die Lakers, Golden State und Houston oder so müssen wir gar nicht reden. Wenn es um Titelambitionen geht, die können diese Teams ehrlicherweise kaum haben, obwohl man natürlich bei den Lakers immer im Hinterkopf hat, naja, aber wenn die einen Lauf kriegen mit ihrer Physis, ja, aber nehmen wir einfach mal Austin Reeves daraus oder von mir doch D'Angelo Russell und dann bricht es sowieso schon komplett zusammen und ich denke, selbst mit denen wird es wahrscheinlich nicht reichen. Steph, ich habe in jeglichen Kommentaren bereits gelesen, dass die Nuggets an einer Best-of-Seven-Serie in Vollbesetzung kaum zu schlagen seien. Wie siehst du das? Was braucht es deiner Meinung nach, um die höchsten Chancen zu haben? Länge. Also wenn man vergangenes Jahr mal reingeguckt hat, mit wem sie denn Probleme hatten in den Playoffs, da sieht man, dass die Probleme gegen die Lakers da waren. Ja, ein Team mit gewisser Länge. Aber eben auch mit den Timberwolves. So, Timberwolves waren letztes Jahr ja jetzt kein Team, was da stand, wo sie jetzt stehen. Ganz im Gegenteil, wenn ich erinnert, was da auch so abseits des Feldes los war oder schon auf dem Feld, aber dann nicht unbedingt mit Basketball zu tun hatte. Und trotzdem, ne, wenn du halt Towns hast und Gobert und dann nicht nur irgendwie zwei Big Men spielen lässt, ja, um sie spielen zu lassen, sondern auch einen zweiten Big Man, der tolle defensive Instinkte hat, der einen defensiven Gameplan verantworten kann, der mehr beinhaltet als stell dich mal da hinten einen Korb und guck mal, dass du nur so 2,5 Sekunden da drin stehst und wenn da einer da hindribbelt, dann wäre ganz cool, wenn du den blockst. So, und dann auch einen Rebound holst. Sondern Gobert ist ja jemand, der auch Defense denkt, Defense versteht. Und diese Waffe, die ich habe das ja mal vor ein paar Wochen genauer auseinandergenommen, diese Facetten, die Denver so hat im Angriff. Aber die Facette, Aaron Gordon parkt im Dunkerspot und bestraft jegliches Helfen, die ist natürlich mit einem Gobert, wenn, und so haben die es ja stellenweise auch gespielt gegen Denver, wenn der dann eben Gordon verteidigt und jetzt Naz Reid oder Karl Anthony Towns bekommt es erstmal mit Jokic zu tun. Das ist dann natürlich, dann fällt, ich will nicht sagen, dass diese Option komplett wegfällt. Natürlich wird es ab und zu auch nochmal einen Dank dann geben. Aber es ist dann schon schwerer. Und dann muss man natürlich eher zurückgreifen auf einen, vielleicht das Two-Man-Game, was natürlich unfassbar gut ist. Oder man guckt, dass Murray generell auch Mike Conley attackiert. Von daher, also das ist der Weg, dass man einfach eine Qualität hat, eine Länge hat defensiv, die Jokic ein bisschen was nimmt von dem, was er normalerweise macht. Ich denke, man muss Jokic dann auch zwingen, selbst zum Scorer zu werden, aber eben nicht gegen Mismatches, sondern eben gegen Länge. Dann muss man halt gucken, dass man selber im Angriff da attackiert mit Athletik, wo Denver anfällig ist. Ne, defensive. Michael Porter Jr. ist zum Beispiel jemand, den man nach wie vor angehen kann. Man kann auch eventuell den Ball so ein bisschen in dessen Hände zwingen und mal gucken, ob der an dem Tag eine gute Entscheidungsfindung hat oder nicht. Aber sagt, sie machen es auf eine hohe, große Qualität, immer mit großer Qualität. Sie haben vielleicht ein bisschen kurze Bank, aber das wird ja in den Playoffs dann weniger relevant als in der regulären Saison. Von daher, ja, Länge, du musst executen, wie es immer so schön heißt. Du musst halt einfach wirklich wissen, was du machst offensiv. Du musst deine Plays laufen. Du darfst nicht nur Dreier chucken ohne Ende. Du musst wirklich immer wieder schauen, dass du clever vorne attackierst. Und das fällt dann nicht allen Teams so super leicht. Vor allem, wenn du auch Geduld zeigen musst und nicht immer alles nach ein, zwei Pässen geklärt ist. Maha87 fragt, die Mavs rangieren beim Power-Ranking von ESPN auf dem 5. Platz. Siehst du sie wirklich als Titelkandidaten? Power-Rankings sind ja immer so eine Sache. Ne? Wie stellt man die auf? Ist es jetzt eine Abbildung? Jetzt, gerade Stand heute in der Liga, sind die Mavs das Team, was in der regulären Saison den 5 besten Eindruck macht. So verstehe ich in der Regel Power-Rankings, weil es auch keinen Sinn macht, Power-Ranking für die Playoffs zu machen, weil wir nicht wissen, wer in den Playoffs ist, jetzt erstmal und wer Heimrecht hat in den Playoffs, sollte ja eigentlich alles auch vielleicht in Power Rankings mit einlaufen. Und selbst wenn man es aber nicht macht, finde ich Power Rankings für die Playoffs relativ wild. Also ist es für mich, was ESPN da macht, und das machen sie das ganze Jahr ja auch, also warum soll das denn jetzt sich zwei Wochen oder anderthalb Wochen vor Ende der regulären Saison jetzt anders sein? Das ist eine Abbildung des Ist-Zustandes jetzt in der Liga. Wer hat einen guten Lauf? Und das sagt aber für meine Begriffe relativ wenig darüber aus, wer sind die fünf Titelfavoriten. In dem Fall, wenn wir jetzt über diese fünf Teams reden, die da, ich weiß nicht, wie die anderen Tier-Teams hier vorne stehen, weil ihr merkt das vielleicht, Power Rankings, finde ich, also gerade so 1 bis 30. Ist manchmal clever und lustig, das mal durchzulesen, aber es hat ja auch Max Sein früher mal gesagt, es ist halt, was war das? The Committee of One, also nicht unbedingt großartig objektiv. Und was natürlich dann noch dazu kommt, wenn ich Meister werden will, muss ich nicht alle Teams schlagen, die in die Playoffs kommen oder die bei mir auch in der Conference mit dabei sind, sondern ich spiele halt meine Runden und wer kommt, der kommt. So. Und da kannst du das beste Team sein, eine Power-Ranking, wenn es die eine Mannschaft gibt, die eben dein Kryptonit ist, weil auch wenn die eigentlich schlechtere Basketball spielen, die dich vor Aufgaben stellen, die du nicht lösen konntest, Matchup-mäßig oder weil die, keine Ahnung, irgendeine defensive Strategie haben, mit der dein Superstar nicht klarkommt, dann kannst du Power-Ranking das beste Team der Liga gewesen sein, Stichwort Dallas Mavericks 2007, und fliegst in der ersten Runde gegen das Team raus, was gerade so mit Ach und Krach, auch weil du als Dallas Mavericks am Ende locker gemacht hast und die dritte Fünf gegen die Golden State Warriors gespielt hast lassen, dass die nur mit diesem Sieg in die Playoffs gekommen sind. Von daher, für mich sind die Mavs ein Team, die relativer Longshot sind, die Western Conference in den Finals zu vertreten. Warum sage ich Longshot? Weil ich denke, dass Denver für mich der Favorit ist. Ich möchte jetzt hier kein Power-Ranking ironischerweise machen. Wie gesagt, Denver würde ich klar stärker einschätzen. Und danach ist es einfach Schere, Stein, Papier. Ne? Wie gesagt, Matchups. Ich denke, wenn es jetzt so bleibt, wie wir es jetzt gerade sehen, ne? Die Clippers an 4 und Dallas an 5, das ist schon mal eine Serie, wo man sagen muss, meine Fresse, da geht's halt direkt Vollgas. So. Also weil, ich meine, klar, 4 und 5 ist eh in der Regel ein sehr offenes Matchup. Und 50% ist, glaube ich, gewinnt auch der fünfte Seed dann. Aber die Clippers kommen natürlich dann genau mit den Verteidigern, die man wahrscheinlich braucht, wenn man gegen Doncic spielen möchte. Und das wird, und die haben ja auch History, die beiden Teams, also das wird dann einfach wirklich ein Matchup, wo es direkt wahrscheinlich auf die Fresse gibt, dann wäre man es ehrlich. Also das sind ja auch nicht zwei Teams und dieser Version, die sich nicht unbedingt mögen. Und wenn man es dann weiterspinnen will, wenn es in der zweiten Runde dann, Stand heute wäre es Minnesota, wenn es gegen die geht, das ist Länge, da ist eine Menge geboten auf beiden Seiten dann, das sind faszinierende Matchups. Das wäre jetzt ein Cop-out zu sagen, ich denke so gegen Minnesota, gegen Oklahoma City ist 50-50. Aber irgendwie ist es schon so, weil nochmal, ich habe letztes Mal im Scrim drüber gesprochen. Ich finde die Paarung Doncic und Irving funktioniert brillant in der regulären Saison. Aber ich habe nach wie vor meine Zweifel, ob man sich da nicht zu ähnlich ist, wenn es in die Playoffs geht. Aber Dallas ist ein Team, das in die Conference Finals kommen kann. Bis dahin, wie gesagt, treffen vorher auf Denver, da würde ich sagen, das verlieren sie in diesem Matchup. Aber das Gleiche würde ich auch über Minnesota, über die Clippers, über Oklahoma City, also mit Abstrichen sogar über Phoenix oder New Orleans sagen, weil es ist einfach mega drauf ankommt, gegen wen du halt spielst. Und im Westen können wir uns wirklich freuen, wenn da der erste Ball hochgeht in den Playoffs, da ist wirklich Spannung angesagt. Da bin ich mir sicher, dass wir da nicht Sweep sehen. Phil Januszewski fragt, Orlando spielt eine super Saison, obwohl die Offense teils schwächelt und Franz Wagner bisher schwankende Leistungen zeigt. Was sind die größten Stärken der Disney-Jungs und traust du ihnen eine starke Leistung in der Offseason zu? Du meinst vielleicht Postseason. Offseason wäre eine Leistung dann nach der Saison. Also sagen wir mal, ich verstehe das als Postseason hier. Ja, ich traue ihnen gute Leistungen zu und dass sie nicht nur ein Team sind, was irgendwie jetzt reinrutscht und dabei ist. Weil ich meine, auf der einen Seite müssen wir mal gucken. Orlando ist jetzt hat ein Spiel weniger als Cleveland und ist einen Sieg hinter Cleveland. Also, und nur zwei Siege hinter Milwaukee. also es gibt sicherlich ein Paralleluniversum, in dem ein André mit Haaren sitzt, wahrscheinlich hoffentlich für ihn, und am Ende der regulären Saison darüber spricht, dass die Orlando Magic Platz 2 in der Eastern Conference belegt haben. Oder Platz 3, was ja beides Sachen wären, die man so nicht unbedingt kommen sehen, wenn wir ehrlich sind. Sprich, defensiv, das ist das, was sie ausmacht, was sie auch schon zu Saisonbeginn ausgemacht hat. Das ist das zweitbeste Defensivteam derzeit und nur Platz 23 im Offensivrating. Das klingt so diskrepant, ist das ein Wort? Die Diskrepanz ist so groß, wie sich das hier auch alle angehört hat. Ich hatte jetzt natürlich drei Spiele gesehen. Und dann selbst nach drei Partien darf man da jetzt nicht immer direkt sagen, okay, jetzt weiß ich alles und so. Das ist auch falsch, aber man sieht schon, dass sie halt defensiv wissen, was sie machen, tolle Einzelspieler haben, da greift ein Rädchen ins andere, kommt immer mal wieder ein kleinerer Fehler vor. Natürlich, eben auch, weil es eine junge Mannschaft ist. Aber hinten verdienen die ihr Geld. Hinten gewinnen die Spiele. Dann laufen sie den Ball raus. Das ist einfach toll anzusehen, dass so eine junge Truppe mit so viel Punch hinten agiert und so aneinander gekettet ist defensiv, dass sie sich wirklich als Team bewegen. Dass auch ein Franz Wagner, ne, super switchable ist defensiv. Da wird mir viel zu wenig drüber gesprochen, wie vielseitig der das hinten halt stellenweise macht und wie clever, auch wie clever die generell sind. Ich meine, das ist so eine junge Truppe, bis auf Joe Ingles. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt in den drei Spielen mehr als einmal oder so das pro Spiel gesehen habe, dass jemand auf eine Shotfake reingefallen ist. Und das ist eine hohe Qualität, die sie da haben. Und dann hast du halt mit Jalen Suggs, natürlich mit Jonathan Isaac, einfach zwei Jungs, die wahrscheinlich sich irgendwo in einem All-NBA-Team wiederfinden werden. Und selbst jemand wie Banchero, der dann vielleicht auch die meisten Schnitzer sich da hinten leistet, selbst der ist jetzt auch nicht so absolut gottlos unterwegs defensiv, auf gar keinen Fall, sondern das passt alles zusammen. Da ist Länge, da ist viel Variabilität. Coach Jamal Mosley kann tief in die Bank reingehen. Macht der auch. Ich glaube, ich habe in den drei Spielen, habe ich drei verschiedene Starting Fives gesehen. Er hat Spielereien rausrotiert, das war natürlich auch einmal Back-to-Back, aber das ist eine sehr, sehr coole, tiefe Truppe. Aber die Probleme können natürlich im Angriff kommen. Und da bin ich bei Banchero gespannt. Denn, und ich hatte, glaube ich, ein bisschen Pech jetzt bei den Trips. Also ich hatte gesagt, was er getweetet gehabt, Zion Williamson mit einem absoluten Katastrophenspiel in Miami. Wenn man nur das gesehen hat, hat man gedacht, um Gottes Willen, das ist ja der größte Bust seit Anthony Bennett. Aber ist er natürlich nicht. Er spielt eine tolle Saison. Und bei Banchero war es so, das vergangenes Jahr habe ich ihn gesehen, dachte, um Gottes Willen, was nimmt der denn für Würfe? Was ist das denn für eine Wurfauswahl? Und auch wenn das jetzt besser war, dachte ich aber auch so, oh, das ist aber irgendwie alles ein bisschen halbgar. So, wie gesagt, tue ich ihm auch Unrecht, der spielt auch eine tolle Saison. Aber ich denke, offensiv, da werden sie irgendwann die Probleme bekommen. Und ich bin gespannt, wie die Gegner das angehen werden. Je nachdem, wer es dann wird. Ich meine, das ist ja auch so eng im Osten. Wir reden meist nur beim Westen. Aber heute wäre es New York mit Heimrecht für Orlando. Da denke ich, haben sie sogar eine gute Chance, weil wenn man gesehen hat, wie sie zum Beispiel Steph Curry verteidigt haben, auch wenn sie am Ende nicht verloren haben, das war toller Gameplan, den du gegen Jalen Brunson zu einem Teil natürlich auch formidabel umsetzen kannst. Und Jalen Suggs, der wird wahrscheinlich danach zu Wetten, dass gehen können. Und dann kannst du ihn abfragen, was für ein Rasierwasser benutzt Steph Curry, was hat er denn für ein Deo drauf, Zahncreme. Kann wahrscheinlich alles blind dann. Thomas Gottschalk kommt und setzt ihn dahin, er kriegt diese Brillen auf. Thomas Gottschalk testet so, dass er das auch alles nicht sehen kann. Und dann wird er einfach da top die Wette gilt, und dann geht er durch und wird Wettkönig an dem Abend. So wird er den verteidigen, so eng. Von daher, das wird ein tolles Matchup. Aber offensiv, glaube ich, da wird es ein bisschen das Problem sein, weil ich fand sogar fast, dass sie die besten offensiven Phasen hatten oder sehr, sehr gute offensive Phasen in diesen drei Partien, die ich jetzt live gesehen habe, wenn Joe Ingles mit Moritz Wagner aufs Feld kam. Und Joe und Mo, das ist einfach ein Ding. Die laufen ihr Pick and Roll. Wenn man sieht, wie oft Joe Ingles auch Mo Wagner zur Seite genommen hat, vorm Spiel, in den Auszeiten, wenn sie auf dem Feld waren. Da ist eine Synergie da mit diesen Short Rolls, die Moritz dann bringt und das Playmaking, was daraus entsteht und das eigene Scoring. Oder eben Joe Ingles macht selber seine komischen Korbleger, Hakenwürfe oder schießt die Dreier. Das funktioniert auch. Allerdings muss man natürlich gucken, ist dann Ingles nicht defensiv angreifbar? Lange Antwort. Aber wie gesagt, ich war ja gerade da, von da kann ich da ein bisschen mehr drüber erzählen. Offensiv wird es wahrscheinlich schwer werden, Punkte zu generieren. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir bei New York gegen Orlando irgendwann eine Schlagzeile lesen. Oh, das ist ja hier 90s Slugfest oder so. Weil mit 90ern dann zum einen gemeint ist, ist ja wie in den 90er Jahren und zum anderen wahrscheinlich beide Teams nicht die 100 knacken stellenweise. Wenn beide eben offensichtlich Probleme haben, weil ne, Randall fehlt und die Orlando Magic nicht so weit sind und aber beide ihre Defense durchbringen. Und das wird zum Zungenschnalzen für jeden Defensivfanatiker. Marco fragt, und der war bei Blue Sky dabei, einer der wenigen Fragensteller dort. Die Clippers sind seit dem All-Star-Break echt mies. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist da irgendwie eine versteckte Strategie? Wir fahren jetzt 5 Gänge zurück, um für die Playoffs fit zu sein? Oder wäre so eine Annahme Unsinn? Nee, ich denke schon, dass die, ich habe es auf jeden Fall schon quasi mitbeantwortet, ich denke schon, dass die so gewissen Gang rausgenommen haben, wo sie denken, ja gut, okay, das ist alles noch nicht wichtig jetzt. Wichtig ist ab 15., 16. April. Und die sind Vierter, dachten wahrscheinlich auch, das bleibt so. Gut, jetzt haben sie 2 Spiele Vorsprung von Dallas, wie gesagt. Kann auch gut sein, dass es bis zum Ende so bleibt. Und da man ja jetzt nicht großartig Einfluss darauf hat oder absehen kann, wer jetzt Erster wird, ich meine, sagt Minnesota 53 Siege, genau wie Denver ein Spiel schon mehr, dann ist OKC mit noch einem Spiel weniger auch als Denver mit 52 Siegen. Muss ja eh nehmen, wie man es bekommt und sich durchreichen zu lassen jetzt auf Rang 6 oder 7 macht ja auch keinen Sinn für die Clippers, denn dann ist man ja direkt auf einmal in der Verlosung ums Play-in. Das ist einfach so eine, wie soll ich das sagen, die Clippers sind eine komische Truppe. Und jetzt kommt auch noch von Kawhi Leonard, dann kommen halt auch noch diese Knieprobleme dazu, wo man nicht weiß. Ich glaube auch ein James Harden war angeschlagen mit seiner Schulter, auch wenn das vielleicht nicht so alles so publik war und alles wieder gut war und dann noch keine öffentlichen Ausreden gesucht worden. Aber dass sie eben defensiv, das habe ich ja am Mittwoch auch besprochen, defensiv so krass abgefallen sind, das wird der Schlüssel sein. Kriegen die es hin, dass sie defensiv irgendwie auf dem Niveau agieren, wo sie eigentlich hin müssten, und das wäre Top 10. Das hat natürlich mit Einstellung zum Tun, zum Teil, aber eben auch viel mit Coaching und Umsetzen der Spieler. Momentan sind sie 20. im Defensivranking Rating und 4. im Offensivrating. Und das bezeichnet ja ganz gut, wo der Hasenpfeffer liegt. Und auch wenn ich schon gesagt habe, die haben nominell natürlich noch die Verteidiger, die man braucht für Luka Doncic, muss man auch sagen, sie zeigen gerade seit dem All-Star-Break aber nichts davon, dass sie diese Fähigkeiten, die sie da hinten haben, oder diese Spieler, die sie haben, dass sie die auch gewinnbringend einsetzen können in einer stringenten Defensivstrategie. Und das wird die große Aufgabe für Tyronn Lue sein, das hinzubekommen. Allerdings muss man auch sagen, Tyronn Lue hat das auch schon mal so ein Team gehabt, was so agiert hat. Das waren die Cavs damals, ja, mit LeBron. Die haben auch defensiv während der regulären Saison, wo Junge, da waren die, haben die keinen Ansprüchen genügt. Und dann auf einmal in den Playoffs waren sie ganz weit vorne mit dabei. Mal gucken, ob es jetzt wieder ähnlich läuft. Mike Coach fragt, deine Meinung zu den Rockets und der 11-Siegesserie inklusive, also 11-Game-Winning-Streak inklusive, was inklusive heißt, egal, Udoka Coach of, also inklusive Coach of the Month, jetzt verstehe ich das, sorry. Und was sich verändert hat unter ihm, plus die Frage Green oder Green und Şengün, wird es funktionieren, gibt da ja ein paar Zweifler, dass beide zusammen existieren können. Ja, das ist der 11-Game-Winning-Streak. Ich mache das nur ganz schnell, weil das habe ich, glaube ich, entweder letzte Woche schon thematisiert oder im Fragenstream. Ich komme schon manchmal nicht mehr mit, was ich alles wo erzähle. Aber solange ich noch weiß, was ich erzähle, ist es ja auch egal. Also nochmal, diese Siegesserie. Ich zähle mal jetzt die Partien auf, wo sie gegen absolut den Bodensatz der Liga gespielt haben. Also von den 11 Siegen jetzt. Portland 1, San Antonio 2, Washington 3, Washington 4, Utah 5, Portland 6, Utah 7. So. Da bleiben nicht mehr viele Spiele übrig. Sacramento, Cleveland, und das war, ich gucke mal nach, ich glaube, es war ohne Donald Mitchell schon am 16. März, oder? Der war mit Donald Mitchell. Von da habe ich nichts gesagt. Also Sacramento, Cleveland, die Bulls, okay, muss man auch mal schlagen. Und Oklahoma City dann, Double Overtime. Das war natürlich sehr, sehr gut. Da muss man aber auch sagen, das ist jetzt kein das ist negativ gemeint, aber da waren sie auch schon im Laufen. Da waren sie, da hatten sie schon ihren Lauf. Ich weiß nicht, was vielleicht bei Oklahoma City auch Back-to-Back war, aber auf jeden Fall sehe ich aber gerade, dass der Shai Gilgeous-Alexander nicht gespielt hat. Also auch das können wir eigentlich wahrscheinlich dann so halbwegs rausnehmen. Also sprich, dieser Streak, der war auch so ein bisschen am Ende des Tages und nicht jetzt direkt anfangen, irgendwie einen Brief schreiben an die NBA, ihr Verschwörer, ich wusste es immer. Das war ein bisschen ein Schedule-Streak, wenn man ehrlich ist. Aber natürlich musst du erstmal alle schlagen. Ist ja auch nicht so, dass die Rockets jetzt irgendwie Meisterschaftsfavorit wären. Aber ne, nochmal, da waren viele Siege eingebaut. In einem sehr, sehr leichten Teil des Spielplans, die wahrscheinlich andere Teams auch geholt hätten. Aber Punkt, du musst erstmal gewinnen, von daher alles gut. Hat aber nichts damit zu tun, ob jetzt Şengün nicht dabei war oder doch dabei war. Die hätten die Spiele schon auch mit Şengün alle gewonnen, denke ich mal. Şengün und Green. Mir fällt ehrlich gesagt kein basketballerischer Grund ein, warum jemand wie Jalen Green nicht mit jemandem wie Alperen Şengün zusammen Basketball spielen könnte in der NBA und auch gut Basketball spielen könnte, wo beide ihren Platz haben, wo beide ihre Punkte machen und wo beide zusammen ein absolut krank geiles Duo bilden. Man wäre natürlich schnell versucht zu sagen, wie Murray und Jokic, das ist natürlich falsch. Also man sollte es, oder was heißt nicht falsch, aber man sollte es nicht direkt auf so eine zwei andere Personen beziehen, die auch andere Skills haben, auch wenn es natürlich Ähnlichkeiten gibt. Aber wenn wir einfach mal ohne Namen einfach nur gucken, wir haben einen Center, der draußen spielt, der den Ball verteilt, der Pässe sieht, die nicht jeder Center sieht, der einfach auch durch seine Tätigkeit draußen Platz macht für Cuts, für Drives etc. Warum sollte der nicht mit einem hochathletischen und jetzt zuletzt auch sehr, sehr seriös auftretenden Offensivspieler, der eine gewisse Liebe für Vertikalakrobatik entwickelt hat, wie sollte das nicht funktionieren? Also jetzt mal ein anderes dummes Beispiel, es funktioniert ja zum Beispiel auch mit Aaron Gordon und Jokic. Und jetzt meine ich nicht, dass Aaron Gordon so wie Jalen Green spielt. Ich meine, wenn du über Ringniveau agieren willst, wenn du ein Athlet bist und du hast einen Center, der passbereit ist und Center vielleicht auch einen Ball in der Zone bekommt, es gibt da Möglichkeiten, dass sie zusammen Basketball spielen können. Und wenn sie da keine Idee haben, wie sie es machen wollen, dann müssen sie gar nicht weit gucken, sondern dann gucken sie aber, was Denver da macht und dann läuft das schon. So, also von daher, ja, das sind einfach Sachen, die, wo ich denke, dass das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dominik fragt: Hey Dre, Wembys erste und starke Saison geht zu Ende. Wie sollen die Spurs jetzt weitermachen? Bereits in der kommenden Offseason für einen Star traden oder geduldig über die Draft aufbauen? Diese Frage, wie soll ich das formulieren? Zum einen, sie kommt sehr, sehr oft gerade, deswegen habe ich es nochmal reingenommen. Zum anderen ist es aber so, dass mich ein bisschen triggert, dass in den USA Bill Simmons ist zum Beispiel ein großer Befürworter oder treibt dieses Thema vor sich her, dass er immer wieder sagt, hey, das kann nicht sein. Letztens hat er, glaube ich, wieder in seinem Podcast gesagt, weißt du, wer in der ersten Fünf stand neben Wemby? Und dann hat er die Namen aufgezählt und dann hat ja sein Co-Host der Sonntags, Ryan Russillo, gesagt, na gut, du weißt aber schon, dass Kevin Johnson, Devin Vassell, ne, die waren alle verletzt. Also ja, weiß ich. Wo ich denke, so, ja, wenn du es weißt, dann mach doch nicht so eine große Nummer daraus, wer da jetzt am Ende von der Saison, wo Spieler verletzt sind, da neben dem neuen kommenden Superstar startet. Also wenn du den Punkt machen willst, und den hat er dieses Jahr schon öfter gemacht, ey, die Spurs, die wissen nicht, was sie tun, die machen dann nur Scheiße, die verschenken das erste Jahr hier von diesem Generationstalent. Da frage ich mich immer, Moment mal, also habe ich was verpasst in der Geschichte der NBA? Natürlich, wir hatten heute gerade in der Hall of Game über Tim Duncan. Tim Duncan kam in die Liga, da war das Team, was er da um sich rum hat, auf einmal war extrem geil mit David Robinson, mit Sean Elliott. Okay, cool. Die haben aber auch zwei Jahre vorher war es 60 Spiele gewonnen, dann war Robinson verletzt und dann waren sie mal mit in der Lottery und haben mal die Lottery gewonnen. So läuft es ja aber normalerweise nicht. Also ich glaube nicht, dass Jordan in seinem ersten Jahr in einem mega geilen Team war oder dass die Bulls dann in seinem zweiten Jahr, oder war er verletzt, aber dass sie da einfach mega geile Trades gemacht hätten, damit sie kein Jahr von Jordan verschwenden. Ich wüsste jetzt nicht, also wenn man so argumentiert, müsste man ja auch sagen, naja, was haben die dem Shaq damals, jemanden aus der Highschool da, der nur drauf nagelt, zur Seite gestellt, die haben die besten Jahre von Shaq nicht maximiert. Also dass man als junger, früh oder Nummer 1 gedrafteter Spieler in aller Regel zu einer Mannschaft kommt, die erstmal schlecht ist, also das ist ja das System. Also deswegen haben wir das ja in der NBA oder generell im US-Sport, dass es eben eine Draft gibt, damit diese Millionäre, Milliardäre, dem die Tiere, Teams gehören, die Tiere, oh Gott, ey, das wird gecancelt bestimmt. Nein, natürlich, dem die Teams gehören, dass die, wenn sie schlecht werden, auch wenn sie die dümmsten Entscheidungen aller Zeiten getroffen haben, dank Stäbchenregel, haben sie immer noch wieder die Chance, über die Draft wieder nach oben zu kommen. Ne? Also, und jetzt den Spurs vorzuwerfen, dass sie nicht vergangenes Jahr, was hätten sie eigentlich machen sollen, in der Free Agency All-In zu gehen? Kann man diskutieren, dass vielleicht so einige Entscheidungen wie Calvin Johnson das Geld zu geben und so, kann man das irgendwie alles kritisch sehen? Das kann man alles machen. Da können wir gerne machen, gar kein Problem. Aber jetzt zu sagen, die verschenken dieses erste Jahr und da muss ein Star an die Seite und so fort und sonst geht das nicht. Also Kevin Durant damals, also ich meine, da haben sie dann auch dazu gedraftet. Also die waren auch ein paar Jahre schlecht so. Also ich check einfach nicht, wo hier das große Verbrechen ist. Und ich check eigentlich, ich sag auch nicht, jetzt kommen wir zur Frage zurück, warum jetzt im Sommer auf Biegen und Brechen da ein Star hinkommen muss. Natürlich, es ist kein guter Draft-Jahrgang. Nach allem, was man so liest, gibt es da keinen Wemby, sondern das ist eher wohl ein Jahrgang mit wahrscheinlich brauchbaren Rollenspielern, so wie ich es lese. Da muss man jetzt mal abwarten, was da passiert, wo die Spurs überhaupt dann auch dran sind. Die haben noch ihren Pick, ich glaube ja. Aber jetzt auf Biegen und Brechen einen Star zu holen, das offenbart für mich einfach auch so ein bisschen, also die das fordern, offenbart für mich so ein bisschen aus ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen krudes Denken so, weil, also warum sollte denn jetzt ein Star zu haben sein? Also auf dem Free Agent Markt, wenn wir jetzt noch von Paul George eventuell ausgehen, absehen, oder James Harden oder so, weiß ich jetzt nicht. Also, weiß ich, ob die beiden Namen überhaupt sinnvoll wären, ne? wenn jetzt Harden ist natürlich schon ein bisschen älter und dann aber auch George auch nicht mehr der Jüngste. Und warum sollten die kommen? Denn die wollen sicherlich dann viel Geld haben und für viele Jahre. Und ist man denn so weit, dass man mit so einem Spieler dann den nächsten Schritt macht? Wahrscheinlich nicht. So, also als Free Agent gibt es eigentlich keinen Star. Kann man mal proaktiv, was ich bei irgendeinem Restricted Free Agent mal ein bisschen Geld auf den Tisch legen, was sie vergangenes Jahr zum Beispiel bei Austin Reeves hätten machen können? Da sage ich auch, ja, das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Sicherlich. Aber jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt einen Superstar, also in der Free Agency gibt es den nicht. Sprich, dann bleibt ja nicht mehr viel. Wenn du ihn nicht draften kannst dieses Jahr, dann musst du ihn dir per Trade holen. So, dann denke ich, na gut, aber für wen denn? Also irgendein Team, was jetzt dann sagt im Sommer, unser Star muss weg. Also wir müssen neu anfangen, wir reißen alles ein. Oder einfach, wir wollen es anders umorientieren. Ganz dumm gesagt, die Suns sagen, hey Bradley Beal, das reicht jetzt nicht mehr. Wir brauchen mehr Breite. Wir holen Calvin Johnson, Devin Vassell, sonst wen für Bradley Beal. Sowas zum Beispiel. Da merkt man ja schon, wenn man das formuliert, ganz abgesehen davon, dass Bradley Beal natürlich noch seine No-Trade-Klausel hat, aber es gibt keinen Namen da draußen von einem Star, wo man direkt sagt, das macht total Sinn. Der ist über jeden Zweifel erhaben. Den sollten sie holen. Denn warum sollte er zu holen sein, wenn der einfach über jeden Zweifel erhaben ist? Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass man sagt, okay, was der halt nicht kann, dieser andere Star, das gleicht Wemby aus. Das ist der einzige Grund. Und deswegen ist er bei so einem anderen Team, weil die keinen Wemby haben, deshalb wollen die den loswenden, wollen anfangen. Und deswegen kommen wir immer alle zurück auf Trae Young. Das ist ja der Grund. Weil da werden Narrative gesucht. Wie gesagt, ich habe noch keinen Link irgendwo gefunden, wo berichtet wird, hey, sources say, keine Ahnung, aus San Antonio oder aus den Hawks, bei den Hawks, dass die Trae Young, dass die reden und keine Ahnung. Von daher, wo soll das da herkommen? Es gibt keinen Star, der zu haben ist, für meine Begriffe. Mikal Bridges oder was? Für wen? Für was? Also, natürlich sollten sie versuchen, die Mannschaft zu verbessern. Gar keine Frage. Also jetzt zu sagen, wir haben Wemby und jetzt sind wir erstmal 3-4 Jahre, haben wir auch noch mal ein paar bessere Jahrgänge mitnehmen, sind wir jetzt erstmal so richtig schlecht und wir melken die Tank-Coup, bis es nicht mehr geht. Das ist sicherlich die falsche Herangehensweise. Ne? Also da denke ich, das macht Wemby dann, das heißt, er macht das nicht mit, aber er hat sicherlich auch da keine Lust drauf, einfach weil der höchst kompetitiv ist und der wird wahrscheinlich jetzt gerade seine schlechteste NBA-Saison aller Zeiten spielen für sich. Das heißt, er wird immer nur besser werden. Und der will gewinnen, der ist kompetitiv. Von daher würde ich davon ausgehen, dass wenn man sieht, dass Vassell 23 ist, Johnson 24, Sohan, ich weiß, alle hacken auf dem rum, weil er als Point Guard nicht funktioniert hat. Stimmt ja auch. Aber auch das, ein junger Mann ist 20. Malachi Branham ist 20. Da kann man schon von ausgehen, dass die alle eventuell nochmal einen halben oder einen ganzen Schritt nach vorne machen. Und dann mal schauen, was der Free Agent Markt hergibt. So, aber dass jetzt auf Biegen und Brechen da jetzt ein Star hin muss, das sehe ich einfach nicht. Sondern clever draften, was sie ja in den letzten 20, 30 Jahren ja eigentlich ganz gut gemacht haben. Gut, das kann man auch sagen, in den letzten Jahren war da vielleicht nicht immer alles gut. Bei Bambi hätten wir ja, glaube ich, alle genommen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum, wie gesagt, dass die Spurs so in der Kritik sind dieses Jahr, weil er eigentlich eingebaut ist in die Draft, dass man im ersten Jahr mit dem Superstar auch nicht wirklich gut ist. Ich meine, selbst LeBron bei den Cavs war nicht richtig gut. Und da die Alternativen großartig fehlen. Klar kann es immer sein, dass, und wir haben es schon öfter erlebt, dass irgendein Superstar auf einmal zu haben ist, der vorher nicht zu haben war. Cool. Aber das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Wenn die Spurs sagen, Alter, keine Ahnung, ich suche mir einfach mal irgendeinen Superstar jetzt aus, vollkommen aus der Luft gegriffen, ohne irgendwelche, also nicht, dass irgendwie jetzt ein Gerücht wäre, so, keine Ahnung, sagen wir mal irgendeinen Superstar, der auch gut ist und noch relativ jung, sagen wir mal, der reinpasst. Einfach mal einfach auf Shits and Giggles. Jalen Brunson sagt, Alter, das habe ich mir anders vorgestellt hier, ne? Ey, New York, alles klar, cool, mein Vater ist hier, aber ganz ehrlich, das ist mir alles zu hektisch, ich will weg. Und man fängt die ganze Liga an, um Jalen Brunson zu buhlen. Nur jetzt mal ganz unabhängig von Fit oder Ähnlichem. Wenn ein Superstar, der auch den Namen verdient, zu haben ist, und es bieten Teams wie Oklahoma City mit oder wie die Jazz mit, haben die Spurs aller Wahrscheinlichkeit nach keine Chance auf diesen Spieler. Weil dann die Picks kommen, dann kommen junge Spieler, die jetzt auch nicht unbedingt viel schlechter, wahrscheinlich besser sind als das, was die Spurs zu bieten haben. Und dann, wie gesagt, ist das einfach eine Diskussion, die ins Nichts führt. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich darüber jetzt schon zu lange gesprochen. Aber natürlich, ne, das Team muss verbessert werden, nur mit Augenmaß und einfach auch so, dass man da bereit ist, wenn dann mal was passiert, wenn mal irgendwo ein Star zu haben ist, wenn vielleicht dann Oklahoma City und sowas nicht interessiert sind, dass man da zuschlagen kann. Aber der geduldige Weg, die ruhige Hand ist der Weg, den die Spurs gehen werden, da bin ich mir sicher. Sturmit fragt, was geht in Brooklyn bzw. wer? Siehst du Dennis Schröder weiter da oder wird er eher weitergezogen werden? Folgt aus dem verpassten Mikal Bridges für Jalen Green und ursprüngliche Nets-Picks eine Konsequenz fürs Management? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es eine Konsequenz fürs Management gibt, denn wenn dem so wäre, also Management sagt ja nicht, also nochmal, andersrum. Wenn so ein Deal herangetragen wird, wie in dem Fall an Brooklyn, dann würde ich zu 99,99% sagen, dass in jeder Franchise der General Manager bei einem Deal so einer Tragweite nicht die Prokura hat, um zu sagen, ja, machen wir, no questions asked, so, wo kann ich den Spieler hinüberweisen? Genauso wenig können die dann sagen, Junge, also sorry, ruf mich bitte nie wieder an, ich möchte von dir nicht mehr hören in diesem Leben. Denn es gibt ja einen Governor, einen Team, einen Franchise-Besitzer und die haben ja nun mal bei den Sachen das letzte Wort. So, natürlich kann man sagen, pass auf, also hier, Joe Tsai in dem Fall, Sean Marks, bitte ruf mich nicht mehr an und frag mich, ob du Dennis Smith Jr. traden kannst. Junge, es ist mir scheißegal, mach das bitte. Ruf mich bitte nur an, wenn es wirklich um Mikal Bridges geht, um Cam Thomas, um Nick Claxton. Aber bitte so die Kleinigkeiten so ab, was ich Platz 5 im Kader, come on. Solange es jetzt nicht irgendwie mega teuer für uns wird oder so, oder noch mehr Draftpicks flöten gehen, dann mach das bitte alleine. Ich habe ja auch andere Businesses, die ich laufen lassen muss. So, ne? Von daher denke ich nicht, dass es da eine Konsequenz gibt. Natürlich kann man immer sagen, als Joe Tsai, da habe ich es damals auch gesagt, nee, sehe ich so oder möchte ich nicht. Aber einfach, um vielleicht jetzt selber auch ein bisschen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, obwohl, wie viele Nets-Fans regen sich darüber auf. Also das ist ja auch jetzt keine Franchise mit einem riesen Following. Ich lasse den Marks mal über die Klinge springen, aber das sehe ich einfach in dem Fall jetzt hier nicht. Wenn dem so gewesen wäre, hätte man das schon viel, viel früher tun können. Ich denke, in Brooklyn muss natürlich, und da gehören ja jetzt Joe Tsai und Mikal Bridges an einen Tisch, nicht Bridges, sondern Sean Marks an einen Tisch, wo sie überlegen, okay, was ist unsere Strategie jetzt mittelfristig, um aus dieser Malaise wieder rauszukommen? Was ist denn der Wert von Mikal Bridges in der Liga? Haben wir diesen Wert zu hoch angesetzt für uns selber? Was ist mit Nick Claxton? Ne, der wird Free Agent, der wird sicherlich viel Geld verdienen. Macht es Sinn, den dort Vertrag zu nehmen? Tanken macht auch keinen Sinn, weil wir unsere Picks nicht haben. Das ist natürlich eine ganz, ganz prekäre Situation. Das ist aber auch nichts Neues. Ne, das kennen wir ja auch schon von den Nets damals aus Prokhorov-Zeiten noch nach dem Trade für Garnett, nach dem Trade für Paul Pierce. Am Ende des Tages müssen sie jetzt gucken, dass sie irgendwo Spieler finden, wie zum Beispiel Cam Thomas oder damals mal Spencer Dinwiddie, wie Jared Allen, die irgendwo anders durchgefallen sind, die dann in Brooklyn einfach in die Spur finden wieder. Und dann einfach da aufblühen und da quasi überperformen. Und dann kann man, vielleicht wie damals ja auch, ne, vielleicht kann man das so wirklich als Blaupause nehmen, dann kann man da herzerfrischenden Basketball spielen lassen. Alle reden darüber, oh, wie toll, dass die das gemacht haben und wie sie sich rausmanövriert haben aus dem Mist. Aber das ist nichts, was man, glaube ich, in einem Sommer lösen kann. Idealvorstellung wäre für mich wahrscheinlich zu sagen, okay, man tradet in der Tat Bridges. Vielleicht auch macht man auch einen Sign-and-Trade von Claxton und schaut, dass man junge Spieler bekommt, dass man Picks bekommt, damit der Aufbau starten kann, auch wenn es nicht mit den eigenen Picks ist. Was Dennis Schröder angeht, also wäre auf jeden Fall nice to have. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ne, das heißt, danach läuft der Vertrag ja dann aus und dieses Jahr ist in der Free Agency relativ wenig zu holen, sage ich mal. Und dann kann man natürlich argumentieren, gut, dann, wir haben einen soliden Point Guard, der uns einfach, ich will nicht sagen kompetitiv alleine macht, das würde die Rolle überhöhen, die Dennis dort spielt. Aber ne, wenn wir den drauf haben, dann wissen wir haben einen guten Point Guard, der das Spiel hier leitet für uns, der selber auch mal scoren kann. Dann haben wir da erstmal nicht so ein großes Problem. Klar haben sie auch noch Ben Simmons, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht reden, über die Problematik. Und wenn er dann 2025 Free Agent wird, kann man ja gucken, was bringt dann vielleicht die Free Agency in dem Jahr. So, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Infos, was die eigenen Picks und so angeht, je nachdem, wie gesagt, was mit Bridges passiert. Ich würde beim Cam Johnson auch mal gucken, ne, weil augenscheinlich da die Entwicklung ausgeblieben ist. Ist der irgendwo anders begehrt? Ne? Ich würde den Weg über die Picks laufen, weil was soll passieren, dass die Halle leer ist in Brooklyn? Freunde, die Halle ist leer. Also, das heißt, die ist nicht unbedingt leer, aber die Leute, die da hinkommen, also, ich würde schon sagen, dass ein Drittel davon eigentlich immer nicht Heimteam-Fans sind. Und das ist in der NBA schon relativ selten. Von daher muss man da einfach jetzt mal den Weg gehen über Verjüngung, Hoffnung verkaufen, denn die hat man momentan einfach nicht. Tommy Stegmüller fragt, ist Quinn Snyder noch der richtige Mann auf der Bank der Hawks, wenn er sogar schon den liebsten und ruhigsten Spieler wie Bogdan Bogdanovic auf die Palme bringt, dann ist es ein klares Zeichen eigentlich, dass der Trainer irgendwas falsch macht. Bogi spielt für mich auch in einem absolut falschen Team. Wo würdest du ihn am liebsten sehen, beziehungsweise wo würde er am besten hinpassen? Vielleicht kurz im zweiten Teil zuerst. Bogdan Bogdanovic, ich habe es letztens auch irgendwann gesagt. Ich würde meine Frau verlassen für den Wurf von Klay Thompson. Aber wenn der Wurf von Bogdan Bogdanovic, wenn ich ins Freibad gehe und der liegt da am Schwimmerbecken und ist alleine da und fragt mich, ob ich ihm das Handgelenk einölen kann. Ich sage nicht, dass es dann um mich geschehen ist und dass ich bereit wäre, alles zu riskieren. Aber ich wäre relativ schnell. Doch, ja, würde. Ich würde alles riskieren. Fuck it. Das ist Wahnsinn. Ich habe mal letztes Jahr auch mal von ihm das mache ich ja gern, wenn ich da in den Arenen bin, mal diese Zeitlupen-Videos vom Einwerfen. Das ist halt Textbook, das ist wunderschön, wie der Junge wirft. Ruf mich an, Bogdan. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist. Ne, beide haben es ja danach runtergespielt. Ich denke, ich würde alles Geld setzen, was ich habe, dass wenn man Bogdanovic fragen will, hey, sag mal, deine Top 10 fiesesten Trainerinteraktionen, wo du am härtesten verbal angegangen wurdest, an welcher Stelle kommt denn da die Sache mit Quinn Snyder? Der würde wahrscheinlich nur lachen und sagen, an Nummer 586, weil er eben auf dem Balkan groß geworden ist, basketballerisch. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Trainer vom Balkan hatte, auch wenn ich da natürlich Stereotypen bediene. Der hat Dinge schon gehört, über die er wahrscheinlich nicht mit Kindern oder Frauen reden würde, weil einfach das einem in den Träumen verfolgt. So. Also von daher, ich finde auch, Bogdan Bogdanovic ist da verschenkt, auf jeden Fall. Ich denke, der wäre ein Paradespieler für, oder es gibt kein, andersrum, es gibt kein Team momentan, was um die Playoffs mitspielt oder in den Playoffs landet oder Play-in, sagen wir mal, wo Bogdan Bogdanovic nicht helfen würde. Jede Mannschaft, wenn du jeden General Manager von den 20 Teams anrufst und sagst, ey, ihr könnt Bogdan Bogdanovic haben, ist das okay für euch? Sagen, ja, sofort. Ich schicke ihn sofort, wir holen ihn ab am Flughafen, gar kein Problem, der soll sofort kommen. Das ist so ein geiler Basketballer er hat alles, was man braucht. Er hat den Wurf, er hat die Cleverness, er hat Shot Creation. Der kann auch jede Rolle spielen. Vielleicht nicht unbedingt als Lockdown-Verteidiger. Aber ja, ich würde ihn überall sehen, wenn du mich nach einem Team fragst, wo ich ihn am allerliebsten sehen würde, wahrscheinlich in Denver, die ein bisschen mehr Tiefe und er und Jokic wäre natürlich eine tolle Truppe zusammen. Fällt mir noch ein Team in der Eastern Conference ein. Ich würde ihn auch gerne in Dallas sehen. Ich glaube, auch da würde er eine tolle Figur machen. Er statt Tim Hardaway Jr. ist, glaube ich, eine Verstärkung. Orlando würde er top reinpassen. Die Knicks hätten ihn sicherlich auch gerne. Aber ich sag mal Orlando aus dem Osten. Cordo Benhausen fragt, wie kann es sein, dass Kelly Oubre nach seinem Triple-Bitch-Ausraster nicht mal für ein Spiel gesperrt wird? Mehr als Schiri kommt da das Kotzen, das wirkt auf so vielen Ebenen, wenn so ein Fehlverhalten nicht bestraft wird. Ja, da bin ich eigentlich bei dir. Auf der anderen Seite war es nach der Partie, wenn ich mich richtig erinnere. Und am Ende war ja dann dieser eine No-Call, der ja auch dann von der Liga zugegeben wurde, dass es falsch war. Ich kann mir vorstellen, dass das viel damit zu tun hat, dass man da jetzt nicht gesagt hat, hey, deswegen drücken wir mal zwei Augen zu. Finde ich aber irgendwo auch falsch. Man hätte sicherlich ich weiß nicht, ob es Geld gab, es auch gar keine Geldstrafe. Ich dachte, da hätte er zumindest mal die tiefe in die Tasche greifen müssen. Aber Spielsperre, nimm einfach, geh ans Portemonnaie, nimm ein paar Scheine raus und dann ist gut. Ich sag vor allem auch, weil da was schief lief. Natürlich kann man das jetzt auch nicht. Man hat ja immer diese Vorbildfunktion im Kopf, aber ich denke mir dann auch immer, dass man als Eltern, wenn man das vor Kindern, wenn meine Tochter jetzt sehen würde, sagen, Papa, guck mal hier, bei Kelly Oubre, der kann ja die ganze Schiris Bitch, Bitch, Bitch nennen, wenn ich nächstes Mal im Turnen, wenn ich hier keine 10,0 kriege, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, 10,0, ne? Aber nächstes Mal, wenn der Kampfrichter sagt, so und so, dann gehe ich da hin und trete ihm einmal vors Schienbein, dann sage ich, nein, das machen wir natürlich nicht, weil in dem Fall war es so, da war am Ende eine Fehlentscheidung und es ist trotzdem falsch, dass der das so gesagt hat. Aber dafür wurde er auch bestraft, weil er ganz, ganz viel Geld bezahlen muss. Und wir machen das trotzdem nicht. Von daher, ja, ist ein bisschen zweischneidig. Patrick fragt, kurzes Statement zu Gilbert Arenas Aussage, dass Jokic statistisch gesehen der schlechteste MVP der letzten 40 Jahre ist. Ja, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe mir die Gil Zero damals von ihm. Es gab ja mehrere Schuhe. Also ich glaube, das war sein erster und zweiter Signature-Schuh. Und dann habe ich ein paar Jahre jetzt schon, ich glaube zwei Jahre oder anderthalb Jahre, habe ich die mal schon geguckt. Gibt es den im Outlet billiger. Jetzt gab es den für statt 140 irgendwie für $56. Und war total stolz, dass ich das jetzt lange ausgehalten habe. Jetzt habe ich mir den Schuh geholt und mich gefreut, damit auf meinem Freiplatz zu spielen. Und als ich das gelesen habe, war ich kurz davor, die Schuhe öffentlich im Garten zu verbrennen. Aber nein, ich ziehe sie trotzdem an. Aber im unguten Gefühl. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen möchte. Ich muss da ein paar Fragen jetzt hier cutten am Ende, weil jetzt ist schon zu spät. Ich muss noch was essen, bevor ich in den Stream gehe gleich. Und ich will nicht im Stream essen. Von daher springe ich direkt da hinten zu Sonstiges. Von Tobias. Werden deine Supporter bei Patreon vernachlässigt? In letzter Zeit muss ich ganz klar sagen, jein. Mit Dean hat immer alles funktioniert. Heute gab es ja auch, das wollte ich eingangs ja schon erwähnt, heute gab es den All-NBA-Team-Podcast. Wir wollen nochmal gucken, jetzt während er in Deutschland ist, das auch mal zusammensetzen, nochmal ein, zwei Dinge aufnehmen. Aber ja, es war geplant, ich kann es ja auch ganz klar so sagen, dass ich aus den USA-Trips, ne, das ist ja immer schön, wenn ich das auch verbinden kann, eben die Premium-Folgen mitbringe, eben mit Daniel Theiss wollte ich reden, mit Maxi Kleber und natürlich auch mit den Wagner-Brüdern. Und ich war wie ein schlechter Baseball-Hitter. Ich war 0 for 3. Und das nervt, weil ich dann, ich finde es auch toll, wenn ich mich mit denen hinsetzen kann und mit denen sprechen kann, weil das natürlich auch mit einer der Perks dieses Jobs ist, dass man halt dann mit solchen einfach sehr interessanten Menschen und Basketballern sitzen kann, über den Sport reden, über den ich halt liebe und über den ich jeden Tag rede. Hat aber alles nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Da mache ich auch niemanden Vorwurf. Aber ich bin ja der im Endeffekt, der den Supportern sagt, hey, wenn ihr das supportet, dann gibt's diese auch diese exklusiven Einblicke oder diese exklusiven Interviews mit diesen mit Spielern. Von daher habe ich da versagt, das muss man ganz klar so sehen. Ich habe jetzt wieder Anfragen draußen für Nationalspieler jetzt hier in Deutschland oder generell. Da hoffe ich, dass jetzt funktioniert. Ich musste aber ein bisschen so von dem hohen Ross runter und zu sagen, ich will immer hinfahren, mit Leuten face-to-face reden, weil ich es einfach hochqualitativ finde, qualitativer besser finde, als wenn man es halt über Zoom oder so macht. Aber da werde ich jetzt schauen, dass ich beides mache, bis dann auch die Playoffs beginnen. Zoom plus, aber auch in Person, wenn das funktioniert. Und ja, da wird es auch wieder mehr kommen. Tut mir einfach leid, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt auch, aber ich war eben auch diese 3 Trips drüben und da kann ich eben auch schlecht aus USA dann irgendwie noch was anderes machen. Sorry. Thomas Händel fragt, ich frage mich schon lange, ist deine Frau auch Basketball-Fan? Wenn ja, von welchem NBA-Team hat sie selbst einmal gespielt? Du steckst ja so tief im Thema drin, färbt das auch auf sie ab oder kann sie mit Basketball vielleicht gar nichts anfangen? Sie hat nie Basketball gespielt, außer bei mir auf dem Feld draußen. Das läuft auch stellenweise sehr gut, aber dann macht sie das einmal und dann ist wieder Winter und dann gibt man ihr im Frühjahr wieder den Ball und denkt, bleib beim Ballett oder beim Yoga. Also Ballett, da kommt sie eigentlich her, vom sportlichen Seite aus. Da bin ich ja natürlich auch dann ziemlich verloren, selbst wenn man mir mal zeigt, wie man irgendwie Position 2 und 3 und so macht. Aber nein, sie hat da kein NBA-Team, dem sie nachhängt. Sie findet Spieler natürlich stellenweise sehr sympathisch. Ich denke mal so, ihr Liebling ist wahrscheinlich Moritz Wagner, einfach weil sie den schon öfter auch gehört hat und erlebt hat. Sie war einmal mit beim Spiel in Köln, Länderspiel. Das war aber, Gott, wann war das? Vor der WM 2015, glaube ich. Das fand sie toll. Wir waren auch beim Braunschweig, im Braunschweig-Länderspiel damals. Das war das erste Basketballspiel unserer Tochter. Das fand sie auch toll. Meine Tochter, das weiß ich nicht mehr, fand Maxi Kleber, glaube ich, ganz cool, weil damals bei diesem Länderspiel in Braunschweig hat meine Frau noch stellenweise in der Uniklinik in Frankfurt ausgeholfen und da gearbeitet und dann sollte ich sie eigentlich abholen vom Bahnhof, dann war sie zu spät dran, weil sie natürlich auch wie immer in Klinik, kann man schlecht planen, Überstunden gemacht hat und dann bin ich mit unserer Tochter auf dem Arm durch den Presseeingang und gehofft, dass ich 2 Akkreditierungen bekommen, eine hat dann gereicht, aber dann sind wir beim Rhein, da hat sich Maxi Kleber da gerade so aufgewärmt, weil ein anderer spielt im Supercup, glaube ich, war das Supercup? Oder war einfach generell aufwärmen? Ich weiß nicht mehr, was war Maxi Kleber da gerade so in einem Durchgang und da hat unsere Tochter ihn irgendwie auch ganz staunt angeguckt, genau wie damals bei Porzingis auch. Ja, aber meine Frau, wenn ich Basketball gucke, guckt sie gerne mit oder macht nebenbei irgendwelche Dehnübungen oder ein bisschen Yoga. Von daher, sie fiebert auch mit, auch wenn natürlich deutsche Nationalmannschaft spielt, hat sie auch alles gesehen bei der WM und so. Und von daher, sie kann was damit anfangen, aber es ist nicht so, dass sie jetzt im Sommer im Trikot durch den Garten läuft. Das ist auf gar keinen Fall. Ja, und das war's für heute. Wie gesagt, wenn ihr Supporter seid oder werden wollt, patreon.com/drevogt, da gibt's jetzt auch für heute die All-NBA-Teams. Aber nicht verzagen, ich werde das am Mittwoch auch in der Rapid Reaction nochmal nachreichen, einfach nur kurz, oder ich werde es online posten. Wir haben, glaube ich, knapp 1,5 Stunden darüber gesprochen, Dean und ich. Wenn ihr noch nicht die Kobe-Ausgabe habt, könnt ihr gerne bestellen auf gutnextmag.de/shop oder mein Buch, Love This Game, ist natürlich auch überall im Buchhandel erhältlich, wenn ihr da reingreifen wollt. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende. Jetzt ist 19.30 Uhr, wahrscheinlich wird keiner das hier hören, rechtzeitig noch den Stream anguckt, aber vielleicht kann man den ja auch, vielleicht guckt ihr euch den danach nochmal an. Wir werden sehen, ob wir uns sehen, wo wir uns sehen, ob wir uns nur hören. Bis dann. Ciao. Amazing.